Moin, moin, moin. Es ist wieder soweit. Einmal Arabica, weil wir sind bescheuert und haben uns dazu entschieden, jeden Tag eine Folge zu machen.
Moin, moin, Margas. Habt ihr alle euer Bett gemacht heute Morgen und ein Glas kalte Mate getrunken?
Moin. Nee, ich hab mein Bett nicht gemacht.
Wirklich nicht?
Ich hab mein Bett nicht gemacht.
Moment mal.
Ich mach mein Bett nicht.
Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Hast du nicht Jordan Petersons Buch gelesen?
Das, was bedeutet, wenn man sein Bett macht?
Nein, Jordan Peterson ist ja ein Mann, der...
Er ist noch ein Mann!
Der ja noch echte, rechte, männliche Plattitüden für teuer Geld verkauft, ne? Und alle lieben ihn, weil er dabei Whisky trinkt. Jordan Peterson ist ein Intellektueller. Er ist quasi eine
Mischung... Der Ally der Incels.
Jordan Peterson ist quasi eine Mischung aus Richard David Brecht, Markus Lanz und Peter Fitzek. Der König von Deutschland. So eine gute Mischung. Und Adolf Hitler. Der gehört auch noch dazu.
Für mich ist Peter Fitzek nur ein Alibi-König von Deutschland. Der wahre König von Deutschland ist Echo Fresh.
Das reicht mir jetzt langsam. Echo Fresh wurde beerdigt mit dem Urteil.
Ja, Echo Fresh ist aber auch der untote Echo Fresh. Gefällt mir viel besser als der lebende Echo Fresh. So ein Ding
ist das. Wer ist denn der untote Echo Fresh?
Ja, der untote Echo Fresh ist der Echo Fresh, der auch mal für VW Werbung macht.
Ach der, ja, okay. Ich dachte, der untote Echo Fresh ist der Schauspieler, der aussieht wie Echo Fresh, der im Urteilvideo beerdigt worden ist, nachdem er von Kool Savas weggelaufen ist.
Oh, stell mal vor, wie geht's dem Typen eigentlich, der Echo Fresh im Urteilvideo gespielt hat?
Das ist eine Frage, da würde ich wirklich gerne sehr viel berühmter sein.
Da würde ich gerne die Karten fragen. Wie geht es dem Typen, der Echo Fresh in dem Urteilvideo gespielt hat? Wie geht's dem eigentlich? Was macht der?
Wer ist der Mann, der im Urteilsvideo Echo Fresh ist? Weißt du, jetzt müsste man...
Der sitzt hundertprozentig in einer dieser Sendungen die besten 10, 100 deutschen Songs Jahreszusammenfassung. Ja. Und dann hat er so eine Bauchbinde. Der Mann, der Echo Fresh im Urteilvideo gespielt hat.
Spielt der Echo Fresh, steht es einfach nur.
Spielte
Echo Fresh, das darf man nicht sagen, dass er im Urteilvideo beerdigt worden ist, aber naja, er hat es geschafft zumindest. Die Leute haben damals wieder über ihn geredet.
Bin geredet. Ja. Du hast es geschafft.
Ist auch immer noch der beste Diss-Track, der jemals geschrieben worden ist in deutscher Sprache.
Das muss man aber auch sagen, dass es der beste ist. Was aber auch geil ist, ist, ich habe gestern ein Hip-Hop-Eisberg-Video gesehen. Da gibt's von Jules, kann ich dir mal empfehlen. Ist sehr, sehr deep, was alles möglich angeht. Ich habe gestern von Jules ein Hip-Hop-Eisberg-Video gesehen und wurde komplett in eine neue, tiefere Sphäre von Deutschrap geholt. Also alle möglichen Insider sind da drin vertreten. Wie viel Ghostwriter hatte Bushido eigentlich wirklich? Wann hat sich Bushido das letzte Mal mit Flair zum Fußballgucken getroffen? So wirklich solche Sachen.
Das Wie tief geht der Deutschrap-Eisberg von Jules?
Ja, der geht sehr, sehr tief. Und was ganz besonders tief geht, ist der tief verankerte Antisemitismus von Kollega. Also wirklich tief verankert. Also das ist, nach dem Video, hat sich mein Bild, also die Vorwürfe waren mir ja bekannt und auch, dass der richtig weirde Sachen gesagt hat. Aber dieses Video manifestiert da nochmal ein bisschen anders, ein bisschen Dinge mehr als ein paar Vorwürfe. Ist schon sehr crazy.
Aber wirklich?
Also ich kann nicht mehr Boss, du sei Boss, kann ich jetzt nicht
aber
mehr
Aber ich möchte hier einfach aus Legacy rezitieren. Mach mich zum Antisemiten, weil ich Palästinensern helfe, in deren Heimatstaat es aussieht wie in Vietnamkriegsgebieten. Bin für Free Palestine den Befreiungsprozess.
Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal sagen, also ja, aber es ist ein bisschen schwieriger. Eventuell hat Kollega unter einem Pseudonym in einem Hip-Hop-Forum ein paar Buchenwald-Lines gekickt.
Ah.
Also wirklich ein bisschen sehr
unangenehm. Ja, ich meine, guck mal, wenn du dir den 2022er Kollega anschaust, ne? dann könnte man davon ausgehen, dass auch der vorherige Kollege ein bisschen empfänglich ist für Verschwörungslaberei. Und dass dann, also ich finde ja, also jetzt mal bei aller Liebe, ne, nicht jeder, der Free Palestine ruft, ist automatisch ein Antisemit, ne? Also das ist dann einfach nur, Israel happens to be ein jüdischer Staat, der, was Menschenrechtsverbrechen angeht, nicht ganz unbelastet ist, ne?
Ja, das ist aber ein, also, und das Problem bei dieser Thematik ist, es ist unheimlich, unheimlich schwierig. Ja. Also die Debatte um Palästina, Israel, Digga, ey, das Problem ist, wenn du das als Deutscher verargumentierst, hast du immer, dann läufst du auf einem Minenfeld, das Antisemiten-Minenfeld, das dir bei der kleinsten falschen Formulierung sofort der Strick gedreht wird. Das ist sehr gefährlich. Also sehr gefährlich.
Ja, ja.
Und auch sehr nachvollziehbar gefährlich, weil ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht wirklich, ob man, wenn man geschichtliche Teil des größten Verbrechens dieses Planeten ist, sich da so groß reinhängen sollte. Ja. So. Also sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja,
sehr,
guck mal, das Ding ist ja, du hast, das ist halt nicht so eine, ist schade. Schade, dass das nicht so ein Ukraine-Krieg ist da. Da muss man wirklich sagen, da sind wir echt vom Ukraine-Krieg verwöhnt, weil da ist sehr einfach. Da ist was? Gut und böse.
Dinge, die noch nie jemand gesagt hat, außer auf Telegram. Ja. Da sind wir vom Ukraine-Krieg aber ganz schön verwöhnt.
Ja, aber das ist doch so. Also der Ukraine-Krieg ist sehr einfach für uns und selbst da scheitern wir in Deutschland an der klaren
ja, also für einige ist es schwierig, ja. Aber da würde ich auch sagen, False Balancing ist für, genau. für viele ziemlich klar.
Ich würde fast sagen, für 90% ist es relativ klar. Ja. Ne? Für 90% der Deutschen ist es relativ klar, die Ukraine ist hier in der verteidigenden Position, das imperialistische, totalitäre Russland greift an und da gibt es Gut und Böse. Das ist bei vielen anderen Kriegen nicht so eindeutig. Und da gehört eben auch die Israel-Situation dazu. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber man muss wirklich sagen, dass da auch ziemlich vorschnell mit Antisemitismusvorwürfen um sich geworfen wird. Und dass auch Menschen Konsequenzen tragen für Dinge, wo ich jetzt erstmal nicht sagen würde, okay, jetzt sollte man den Typen canceln, weil ich weiß nicht, hast du von Motando Castlo, sagt dir der was?
Nee.
Matondo Castlo ist der einzige schwarze Kika-Moderator gewesen. Kika ist ja der Kinderkanal, ne? Und ich weiß nicht, ob seine Hautfarbe spielt erstmal überhaupt keine Rolle, ist nur ein netter Side-Fact, dass es der einzige Schwarze ist und dass wir da keinen anderen haben. Und der ist jetzt gekündigt worden und wird nicht mehr dort moderieren. Der Grund dafür ist, weil er auf einem palästinischen Jugendfestival in Farka gewesen ist. Hm. Und das war ein unpolitisches Festival, das sich für die Kinder in diesen verdrängten Gebieten einsetzt und denen geht es ja wirklich richtig dreckig und das ist wirklich nicht so easy, wenn man das sieht, dann bekommt man da Bock zu helfen. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht Israel bombardieren,
sondern einfach nur den
Menschen da zu helfen. Und er ist eben ein wirklich sehr kinderlieber Mensch und ich glaube, dass er nicht so kinderlieb ist wie die katholische Kirche, oder wie andere, die sich ganz gerne, so ein Fußballtrainer, der die F-Jugend trainiert und auch sehr kinderlieb ist, aber auf diese falsche Art kinderlieb. Ich glaube, der ist so ein Kika-kinderlieber Mensch. Ne? So, der mag halt einfach Kinder und findet, man sollte denen helfen und der war eben da und die Bild-Zeitung ist da sofort rein und hat gesagt, na, der steht da an der Seite von radikalen Steinwerfern und ist israelfeindlich und antisemitisch und er hat mehrmals in Statements gesagt, so, Freunde, das ist absolut nicht politisch motiviert gewesen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Jüdinnen. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Israel als solches. Mir geht es da nicht um eine Positionierung pro oder contra, sondern da ging es tatsächlich einfach nur darum, den Kindern da zu helfen. Und da gibt es mehrere Situationen, wo solche Benefitveranstaltungen stattgefunden haben in Kriegsgebieten, wo man auch nicht klar sagen kann, die haben Recht, die haben Unrecht, da passiert auf der einen Seite nur Böses, auf der anderen Seite nur Gutes. deswegen diese Ukraine-Kriegssituation, wo man jetzt ein bisschen kriegsverwöhnt ist, dass man da sehr einfach mit dem Finger drauf zeigen kann, wie im Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht mehr, das ist nicht die Norm. Das ist die letzten 30 Jahre nicht die Norm gewesen. Und die Israel-Palästina-Krise ist eine der komplexesten Situationen, die ist historisch so aufgeladen. Da spielen so viele Parteien eine Rolle. Wir sprechen hier von, Bruder, wir sprechen hier davon, dass fucking Nazis im Nahen Osten schon während des Zweiten Weltkriegs Werbung gegen Juden gemacht haben. Und das da versucht haben, in die Kultur reinzupflanzen, was dann auch sehr gut funktioniert hat. Indoktrinierten Antisemitismus, Anti-Israel-Politik. Dann hast du in Israel Menschen, die auch nicht so ganz auf Menschenrechte Wert legen und da Entscheidungen treffen, die jetzt nicht so...
Besonders mit einer sehr nationalen Richtung auch wieder. Also so, Alter, man, das ist dieser, da kommt jetzt diese Komplexität rein, ne? Also dieses, diese absolute Verzahnung, Verstrickung, geschichtliche Abhängigkeit. Und das Problem ist, wenn du nicht alles im Detail weißt, schätzt du unter Umständen, also sagst du Dinge, die unter Umständen in falsch interpretiert wurden oder aufgrund von fehlendem Wissen nicht ganz klar sind. Ja. Und das ist halt das Problem so. Und es ist ja immer richtig gut, wenn man Aussagen machen kann, wenn man alle Fakten kennt. Oder ich sage mal, wenn man informiert ist, sagen wir nicht alle Fakten kennt, sondern wenn man zum großen Teil informiert ist. Und bei der Ukraine-Situation ist es so, bei Russland und der Ukraine kennt man so viele Informationen, hat man so viele Informationen, dass man relativ schnell die Entscheidung treffen kann, okay, good guy, bad guy. Vollkommen einfach, wie du gesagt hast. Ja. Bei der Palästina-Israel, bei diesem Konflikt, also wirklich katastrophal, auch schon so lange, dass du musst ganze Bücher um Bücher studieren. Und dann ist die Frage, ist das denn ein Aufwiegen von Gräueltaten oder gibt es da überhaupt ein Aufwiegen von Gräueltaten? Kann man das überhaupt in Erwägung ziehen? Reden wir von Verdrängung? Reden wir nicht von Verdrängung? Es ist so krass. Und ich finde es halt auch immer ziemlich entblößend. Und das muss ich mal dazu sagen, weil das wird ja auch immer wieder instrumentalisiert, auch von populistischen Gruppen. Populismus zeigt sich da immer am einfachsten, weil man glaubt, dass man das einfach entdröseln kann. Aber wenn eine Sache nicht einfach ist, dann der Konflikt Palästinas und Israels. Das ist definitiv, hat nichts mit einfach zu tun. Absolut gar nichts mit einfach zu tun.
Nee,
und darum zeigt sich da Populismus oder die Aussage, ja, das ist ja relativ einfach. Nee, Digga, gar nicht, überhaupt nicht.
Ja, es ist eben überhaupt nicht einfach, weil, wie gesagt, auf beiden Seiten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und ich möchte jetzt hier keine Hufeisen werfen, aber ich bin auch weder Richter noch Henker, um da irgendein endgültiges Urteil zu finden oder so. Das ist nicht meine Aufgabe. Das kann man in einem Parameter-Video mal aufarbeiten, aber das ist nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendeinen Schuldspruch zu machen. Ich finde es nur absolut immer ein wenig zu kurz gedacht, wenn Menschen gewalttätige Aktionen, menschenrechtsverletzende Aktionen Israels kritisieren und man überhaupt gar nicht auf den Inhalt eingehen möchte, sondern direkt sagt, aha, Antisemit. Das ist ein bisschen zu einfach, das ist ein bisschen zu simpel. Ne? Das ist mir auch ein bisschen zu simpel. Das heißt jetzt nicht, dass Kollega kein Antisemit ist. Um Gottes Willen. Ich kenne mich mit dem Typen nicht aus. Und bei der bosshaften Aura kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der in Schwurbelbereichen unterwegs ist, wo man dann eben
Antisemit.
Wo man dann doch von Antisemitismus sprechen kann. Und das ist ja dann wieder so ein großes Problem. Du hast ja auch in der AfD-Fraktion oder bei anderen Neonazis hast du Menschen, die sich gegen Israel aussprechen und die dann Anti-Israel-Politik einfach nur als kleine Verkleidung tragen, um ihren Judenhass auszuleben. Ne? Das ist sehr schwierig. Du verbrennst dir da die Finger dran, wenn du dich da positionierst und äußerst und so, weil es auf beiden Seiten ganz klare Verurteilungen gibt, die überhaupt nicht auf dieser inhaltlichen Ebene kratzen, sondern sehr oberflächlich einfach nur sagen, yo, Antisemit, aha, du bist also gegen Moslems. Das ist so die, die beiden Optionen, die man zur Verfügung hat. Und deswegen kann ich auch jeden Deutschen verstehen, der da einfach seine Fresse hält, weil, come on, es ist wirklich, für uns Deutsche ist es ein sehr schwieriger Konflikt.
Ja, absolut.
Weil wir ja auch so dran beteiligt sind. Ne?
Ja, sehr, sehr schwierig. Ah, warte mal, wie sind wir jetzt hier reingerutscht? Wir haben Hallo gesagt und auf einmal war Kollege ein Antisemit.
Ja, wir haben über das Beste, das ist typische, das war ein klassischer Alman-Arabica-Moment. 15 Minuten sind vorbei, weil ich gesagt habe, Kool Savas mit das Urteil ist der beste Diss-Track, der jemals geschrieben worden ist. It happens, ja. Freunde, it happens. Ich muss eine Sache loswerden und zwar in eigener Sache. Man muss ja eine Richtigstellung machen. Es muss Richtigstellung geben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird hier jeden Tag irgendwas richtiggestellt.
Ja, es tut mir auch sehr, sehr leid, dass ich das, also es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss eine Richtigstellung machen. Und zwar haben wir in der Episode von vorgestern, und nicht wir, sondern du hast eigentlich tatsächlich alles richtig gemacht. Ich war der Mann, der nicht in der Lage gewesen ist, seine Augen aufzumachen und die Unterschiede zu sehen und klar zu machen, und ich schäme mich dafür.
Was ist denn jetzt passiert?
Ja,
oh Gott.
Warte erstmal, Alter. Es ist wirklich ein Big Topic.
Oh Gott.
Also, ich habe gesagt, dass der Weihnachtsmann oder der Nikolaus die gleichen Personen sind und dass es da doch keinen Unterschied gibt. Und dass es doch Schwachsinn ist, wer diese Unterschiede ausmacht, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die sehen gleich aus und das ist einfach nur so eine, nein, stimmt nicht. Der Weihnachtsmann als solches wurde von Coca-Cola erfunden. In der kompletten Vita vom Weihnachtsmann, und hier muss ich wirklich El Hotzo danken, der diese Unterschiede klar ausgeschrieben hat. Er knechtet Elfen. Der Weihnachtsmann beschäftigt Arbeitssklaven. Ja, er beutet Tiere aus. Er lässt sich von Rentieren kutschieren, die den ganzen Tag angekettet in der Kälte stehen. Und jetzt kommt der große Kicker. Wenn du fucking reich bist, wenn du ein reiches Kind bist, dann bekommst du mehr vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist der Kapitalismus. Und jetzt, deswegen spreche ich mich dafür aus, ihn zu erschießen. Der Nikolaus.
Was?
Ja. Der Nikolaus hingegen ist eine historische Figur. Er ist Arbeiterkind und stabiler Malocher. Wenn du Scheiße baust, dann verdrischt sich sein Kumpel und alle bekommen das Gleiche, nämlich einen Schuh voll. Das ist der Nikolaus. Also, Freunde, Linke dieser Welt, wenn ihr irgendeine historische Figur zu diesen Festtagen feiern möchtet, dann doch St. Nikolaus und nicht diesen Kapitalisten, den Weihnachtsmann.
Also, ich spreche mich ganz kurz aus Überzeugung dafür auf, den Weihnachtsmann mit meiner Repetierarmbrust zu verteidigen. Wir werden großflächige Sektoren, Perimeter vor dem Gelände des Weihnachtsmanns aufbauen, um ihn zu schützen. Und da kannst wirklich, ganz ehrlich, da kannst du und deine mit Sekundenkleber bewaffneten Freunde, da könnt ihr mal gar nichts ausrichten.
Natürlich können wir das. Wir stellen uns vor dich und sagen, ohne den Verfassungsschutz wärt ihr nur zu dritt.
Ja, aber ich und mein Einzelfallkommando, da kannst du aber von ausgehen, wir sind trotzdem zu allem bereit. Und wir haben die nötigen polizeilichen Kontakte.
Ja. Das ist immer noch einer meiner Lieblings-Antifa-Sprechgesänge. Ihr habt den Krieg verloren, ihr habt den Krieg verloren. Da heulen die schon. Oh, wunderbar. Also, das ist meine Richtigstellung. Der Nikolaus ist ein stabiler Sozialist, der Weihnachtsmann ist ein Kapitalist, der reiche Kinder mehr beschenkt, Sklaven hält, Tiere ausbeutet und ohnehin von einem fucking Multimilliardenkonzern erfunden worden ist. Fuck den Weihnachtsmann. Nikolaus, bring me the coals, Bruder. Bring me the coals. Und es schäme mich, dass ich das nicht von Anfang an gewusst habe. Schäme mich dafür.
Nee, also wirklich. Ich stehe hinter Coca-Cola und dem Weihnachtsmann und dem Coca-Cola-Weihnachtsmann. Das ist halt so, ich lebe den Kapitalismus. So ist es. Das ist wahr.
Ja. Fuck Capitalism. Lass uns über die Razzia sprechen. Das ist, glaube ich, ein sehr witziges Thema. Also es ist nicht witzig, aber es ist gut, dass mich wundert es, dass die deutschen Behörden was gemacht haben. Weil die deutschen Behörden wohl wirklich, also der Verfassungsschutz, der scheint wirklich da mal seine Arbeit gemacht zu haben. Denn heute Morgen, also nicht heute, für euch gestern Morgen, für gestern uns Morgen, eben gerade, waren 3000 Polizeibeamte damit beschäftigt, einen Abgrund der terroristischen Bedrohung zu zerschlagen. Also so sagt es zumindest Innenministerin Nancy Faeser. Nancy Faeser spricht davon, dass man rechtsradikale Reichsbürger hat aushebeln können, die seit letztem Jahr November den Umsturz des deutschen Staates planen.
Ja.
Und vielleicht, Stay, willst du ja auch mal sagen, wer da alles so dran beteiligt gewesen ist. Wer waren denn so die Leute, denen man da jetzt die Türen aufgetreten hat?
Also ich hab erfahren, dass das wohl ganz grob, in Berlin wurde das bei einer ehemaligen AfD-Abgeordneten gemacht. Mhm. Ehemals, hat natürlich nichts mehr mit der AfD zu
Gar
tun,
nichts.
Aber sie ist auch eine ehemalige Richterin.
Die ist aus der AfD ausgetreten, als sie gemerkt hat, dass da Rechte sind.
Ja, also natürlich, na klar, geht ja auch gegen den gesunden Menschenverstand. Ja. Sie hat ja gedacht, sie ist da in der Partei nur mit Rechten und dass da nur ein paar Rechte sind. Das konnte sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. In dem Fall sind, da war da eine Richterin drin, dann ehemalige Offiziere der Bundeswehr, der Spezialeinheiten der Bundeswehr.
Nicht nur der Spezialeinheiten der Bundeswehr, vom KSK. Ein Unteroffizier vom KSK, das sind die fucking Kommando-Spezialkräfte. Das sind die krassesten der krassesten.
Ja. Ja, und die war auf jeden Fall dabei. Und ein Prinz. Ich weiß nicht, ob es ein von Storch-Prinz ist. Ich glaube, die sind irgendwie direkt, die sind ja alle irgendwie miteinander verwandt, ja. Aber ich glaube, eine von Storch war auch dabei.
Ja, ich glaube, es ist kein von Storch. Ich glaube, der Heinrich der VIII., Prinz Reuß heißt er. Und der hat tatsächlich das Ganze organisiert. Der ist der Kopf der ganzen Geschichte. Mhm. Der ist der krasse Planer. Und der hat jetzt geplant, und jetzt kommen wir dazu, warum da überhaupt die Türen eingetreten worden ist. Die haben natürlich nicht nur ein bisschen gemutmaßt. Das darf man ja in Deutschland. Ne? Als Nazi darf man ein bisschen mutmaßen, ob man dann jetzt mal ein paar Leute erschießen möchte oder nicht. Das gehört ja dazu. Man denkt sich ja einfach, Verfassungsschutz, Freunde, wenn die Nazis nicht mehr darüber fantasieren, Leute zu erschießen, dann stimmt auch irgendwas nicht mit unserem Land. Da sollten wir uns mehr Gedanken machen, dass Nazis ein paar Morddrohungen rumschicken, das ist völlig in Ordnung, das gehört dazu, lasst die Leute doch. Das ist ungefähr so wie Karl Marx lesen als Linker, da muss man eben Leuten mit Mord drohen als Rechter. Das gehört sich so. Man hatte aber konkrete Pläne und da wurde es dann, jetzt ein bisschen kritisch, weil man geplant hat, in den Bundestag vorzudringen. Man wollte den Bundestag bewaffnet stürzen mit dem paramilitärischen Arm, wo man eben vornehmlich Polizisten und Bundeswehrsoldaten bzw. Reservisten und so dann rekrutierte für. Wollte man den Bundestag stürmen und die Politiker da drin festnehmen. Und jetzt fragst du dich, aber Karl, warum? Also was ist denn der Grund dafür? Richtig, der Grund ist, weil man in seiner endlosen Brillanz davon ausgegangen ist, wenn man das macht, dann wird Deutschland aufwachen und dann wird es so heftige Unruhen geben, dass man den Staat stürzen kann. Die sind natürlich insane bescheuert, weil wie alle VerschwörungstheoretikerInnen, die so tief drin sind und so bescheuert sind und so rechtsradikal sind, man hat die bekommen, weil die, bevor die überhaupt die erste Waffe gezogen haben, haben die sich schon umgeguckt, wo die denn ihre Regierungsbeute hinbauen und wo die denn ihre Soldaten unterbringen. Die haben sich also Kasernen angeguckt, die haben sich Gutshöfe angeguckt, die haben geguckt, wo man Baufläche kaufen kann und die haben auch relativ konkret gesagt, warum die das machen. Und zwar, um dann irgendwann den neuen Staat aufzubauen. Das Deutsche Reich. Endlich wieder dann souverän ist. Und jetzt kommt man natürlich in eine sehr, sehr schwierige Schlussfolgerung rein.
Ja.
Wenn jetzt Polizistinnen und KSK-Soldaten rechtsextreme Reichsbürger sind, die versuchen gewaltsam den Staat zu stürzen, wie werfe ich jetzt am effizientesten einen Hufeisen, dass die Linken ja auch nicht so so easy sind?
Ja, also das klingt auf jeden Fall schwierig, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich denke am besten über den Klebstoff.
Über den Klebstoff muss man da kommen, ne?
Ne? Und RAF.
Klimaterroristen. Also ich finde, jetzt mal bei aller Liebe. Wer jetzt noch von Klimaterroristen spricht, wenn sich da irgendwelche Studierenden auf die Straßen kleben, wer jetzt noch von Terroristen spricht, während 3000 Polizeibeamtinnen, fucking übrigens, die Reichsbürger wurden kaum festgenommen, ne? Also man hat
25 wurden
festgenommen. Ja, 25 wurden festgenommen von was weiß ich wie vielen, die Türen eingetreten worden sind und die daran beteiligt gewesen sind.
Tatsächlich war das relativ dicht. Also da wurden wohl von 35 wurden 25 festgenommen.
27 weitere Beschuldigte, die nicht festgenommen worden sind, die dann wieder, also so 50-50, ne? Die Hälfte, knapp die Hälfte hat man mitgenommen. Bei der Hälfte sagte man, nee, komm, also einen KSK-Soldaten müssen wir jetzt hier wirklich nicht festnehmen. Das muss ja nicht sein. Da hat man sich nur mal ganz kurz, die das Unteroffizierszimmer angeschaut und hat festgestellt, ach komm. Also, wenn die Leute beim
Kampf... Ist das eine Erstausgabe von Mein Kampf? Ja,
wenn man da noch nicht mal, eine Swastika-Flagge und ein schönes Bild von Heinrich Himmler an der Wand haben darf als KSK, was darf man denn eigentlich noch? Also, was ist denn dann eigentlich noch erlaubt? I don't know, das ist... It's dangerous. Das ist wirklich gefährlich. Die waren natürlich auch alle auf osteuropäischen Schießständen und haben da rumgeballert. Da sind natürlich der Prinz ist natürlich ein Jäger, also wie denn auch sonst, und hat damit völlig legal irgendwie ein riesiges Arsenal an Waffen. Der hat einen osttürischen, der hat ein Jagdschloss im osttürischen Bad Lobenstein. Wo mehr Waffen, also man damit mit den Waffen, die da sind, hätte man alleine Deutschland stürzen können. I don't know, vielleicht mal. Also was muss denn passieren, bis wir über so ein paar Grundsätzlichkeiten nachdenken?
Ja. Also was ich besorgniserregend finde tatsächlich, was aber bei so einer groß angelegten Aktion wahrscheinlich nicht zu ändern ist, das ist ja passiert. Heute Morgen, ne? Und überall waren vorbereitete Newsartikel. Und ich dachte so, hä? Also Zeit, Süddeutsche, MDR, you name it, es war ein Artikel parat.
Ja.
In der Aufbereitung dieser Sache hieß es wohl, Alter, da wussten News, also die Nachrichtenagenturen wussten wohl seit einer Woche, dass das passiert.
Ja, klar.
Also,
ist
das nicht ein bisschen
kontraproduktiv? Ja, absolut. Also, du darfst ja nicht vergessen, dass wahrscheinlich mindestens 500 der 3000 Polizeibeamten, die an der Geschichte beteiligt gewesen sind, selber Teil von...
Ja, also die
von irgendeiner rechtsextremen Gruppe sind. Da muss man ja, das muss man ganz klar. Nee, aber die sind immer vorbereitet. Das hört man ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass solche Razzien lange Vorbereitung benötigen. Also das sei denen ja auch absolut gegönnt oder sowas muss man vorbereiten, na klar. Und dass es da undichte Stellen gibt. Und wenn die Presse davon weiß, dann kannst du dir auch sicher sein, dass die Leute selbst davon Bescheid wussten, ne?
Ja.
Und dann findet man eben nichts, ne?
Naja, ich weiß, also ja, das ist diese Gefahr. Ich verstehe noch nicht. Ja gut, ich verstehe schon. Also ich glaube, es ist im Rahmen dieser Größenordnung nicht anders zu machen. Da wird diese Vernetzung halt einfach dann irgendwann Konsequenzen haben.
Ja.
Also das ist sehr schlecht.
Und das muss noch nicht mal sein, also das Ding ist ja, ich habe ja den NSU-Bericht vom Hessischen Verfassungsschutz, habe ich jetzt komplett durchgearbeitet, den habe ich komplett gelesen und mir malt sich da jetzt nicht das Bild auf, dass da jeder, der beim Verfassungsschutz arbeitet, ein schlimmer Neonazi ist, der den NSU geil findet und die unterstützt hat, sondern das sind einfach Großteil, also die gibt es auch, ne, beim Verfassungsschutz, da sind wir uns einig, die gibt es, diese Leute, die das echt cool finden und die da auch selber Bock drauf haben, ne? Aber der Großteil ist es nicht, der Großteil ist einfach nur menschlich und dem ist es scheißegal. So, die machen halt einfach ihren Dienst und denen mehr schlecht als recht, auch tagesformabhängig. und dann fallen da Dinge nicht auf oder die haben dann auch keinen Bock weiterzumachen oder hier oder da oder das sind Menschen einfach und die kannst du auch bei der Polizei geben. So, ich weiß nicht, wie viele, ich kenne mich halt null aus, ne? Ich kenne mich null aus, wie so eine Vorbereitung für so eine Razzia aussieht. Ich glaube nicht, dass alle beteiligten Polizistinnen schon wochenlang vorher wissen, was da passiert und wo das passiert. Aber einige werden es wissen. Und einige werden das dann auch weiterreichen, denke ich. Die werden dann sowas sagen wie, ey, hast du mitbekommen eigentlich? Ey, in 2 Wochen reißen wir hier ein paar Reichsbürger in den Arsch auf oder so, ne? Oder ey, das ist voll witzig, weil da ist auch ein ehemaliger Richterin oder eine ehemalige AfD-Politikerin. Oder ey, wir müssen sogar ins KSK. Das ist ja für die auch geil, glaube ich, ne? So die Bullen, die da dran beteiligt sind, sind ja auch junge Menschen, die das wahrscheinlich auch einfach geil finden, ne? Und dann denken, ey, wow, also wir fahren hier in eine fucking Kaserne vom KSK, das sind die Ultrakrassen und so, das sind die Megaficker. Und dann spricht sich das rum und dann muss es nur eine Person, die eben dann doch eine schwierige politische Meinung hat, mitbekommen und dann wird das weitergereicht, ne? Also ich würde da jetzt keine breitflächige Verschwörung draus machen. Oder machen wollen, oder ey, das sind alles Nazis und die wollen, das ist, nee, überhaupt nicht, das sind halt einfach alles Menschen, ne?
Es ist schon wieder schwierig. Auf jeden Fall ich habe das ja nur am Rande mitbekommen, diese Durchsuchung, ich werde mir heute auf jeden Fall nochmal angucken, wer dieser dumme Prinz ist. Ob man da irgendwas, ob der nicht wirklich bei den von Storchs ein- und ausgegangen ist.
Ja, mit Sicherheit, ne? Nazi-Prinz, der wird die auf jeden Fall kennen, ne?
Naja, wer kennt die nicht? Die kennen sich doch alle untereinander. Das ist ja ganz schwierig. Feser sagt, Reichsbürger und Großrazzia einen Kampf an. Umsturzfantasien, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja so weird. Super weird.
Die alle, ne?
Haben wir. Wer hat mich denn angerufen? Nee. Das will ich nicht. Haben wir sonst noch was auf dem Thema? Ansonsten gehe ich in die Kalender rein.
Wir haben tatsächlich noch eine Richtigstellung zu Cristiano Ronaldo, der ja jetzt nach Saudi-Arabien geht, ne? Ich glaube, dass. Ich jetzt mittlerweile genug dazu gelesen habe, um sagen zu können, dass die nächste oder eine der nächsten Fußball-Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien stattfinden. Pass auf. Saudi-Arabien und Katar haben so einen internen Wettbewerb. Wer schafft es, mit mehr Geld mehr Großveranstaltungen des Fußballs heranzubekommen?
Reinzukaufen.
Ja, wer kann sich da am besten reinkaufen? Und mit Lionel Messi hat man ja jetzt schon so einen Katari, der auch Werbung für die WM gemacht hat und das war Teil seines Vertrags oder so, deswegen spielt er jetzt in Paris. Und Cristiano Ronaldo soll wohl der erste Big Boss Player sein, der jetzt von Saudi-Arabien gekauft wird, um Werbung zu machen für eine zukünftige WM. So ein Ding wird das.
Mhm. Und deswegen wird er so krass bezahlt auch noch.
Richtig, richtig. Deswegen kriegt er 200 fucking
Melonen,
Alter.
200 Melonen Dollar.
Okay.
Alles klar, richtig. Hashtag diese Folge steht unter dem Hashtag Richtigstellung. So. Oh, scheiße, ich brauche Licht. Warum habe ich denn hier kein Licht? Ich wundere mich, warum ich den Kalender nicht lesen kann. Warte mal hier. So. Perfekt. Gut, lass uns erstmal das Tütchen holen.
Das Tütchen. So. Die 8.
Oh. I got the 8.
Was ist die 8? Ich sage, es ist. Oh, was ist das? Es könnte alles sein. Gestern war auf jeden Fall sehr geil.
Die von gestern habe ich auch noch alle gestern Abend noch leer gegessen.
So, was haben wir hier? 8. So, schauen wir mal rein. Es sind wieder Rosinen. Aber diesmal. Mal gucken.
Die riechen wie Standardrosinen.
Klassische Rosinen?
Klassisch Rosinen.
Klassisch, Rosine klassisch diesmal. Mhm. Rosinen klassisch, nicht mit, saurer Kirsche. Oder?
Ja, es sind Rosinen klassisch.
Genau. Rosinen klassisch. So, dann lass mich mal meinen Koro-Kalender aufmachen und schauen, welches Mousse mir heute vor die Tür gekackt wurde. So, wo sind die 8? Ah, da ist sie. Die 8. Ich bin ja so froh, dass wir keine Bilder von unseren Kalendern machen müssen, ne? Weißt du, was das wieder für ein Hassel wäre?
Oder vor allem, was mich am meisten abgefuckt hat letztes Jahr ist, weil das ja wirklich viel gewesen ist. Also es war ja wirklich, wirklich, wirklich fucking viel. Und, jetzt kommt der Killer, es war auch sehr viel Müll. Und da musste ich mich immer schon direkt nach der Podcast-Aufnahme ums Aufräumen bemühen. Da muss ich jetzt nicht machen.
Erdnussmus mit Chili.
Ja.
Erdnussmus mit Chili. Ich werde nur mal dran riechen. Riecht ausschließlich nach Erdnussmus. Aber es wird wohl Schärfe drin sein, was mein geschundener Körper nicht ertragen kann. Ja. Das funktioniert so nicht.
Erdnuss-Chili ist eine wilde Mischung. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Würde ich mich nicht rantrauen. Nee, tue ich auch nicht. Herzhafte Erdnusssoßen sind Killer. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist geil. Aber Erdnuss-Chili-Mousse, nee.
Nee.
Coffee-Fee. Heute ist der große Tag, der letzte Tag, wo ich mich wirklich anstrengen muss, weil heute ist die 7 dran und morgen dann die 9. Also ich bin jetzt am 7.
Was machst du gerade auf?
Kaffeekalender.
Ah ja.
Heute ist die 7 und morgen die 9. Also morgen bin ich wieder auf Linie. Und heute ist es ein... Es ist schon wieder französisch. Warum ist es schon wieder französisch?
Mon Dieu.
Indonesien Flor Bajawa Dagabo Estate heißt der.
Mhm.
Ah ja. Also das hört sich jetzt aber mal interessant an. Was das da für ein... Da müssen wir doch mal dran riechen. Welche 50 Gramm von diesem Käffchen mir den... Oh, geh auf. So. Boah, es riecht... Also ja, riecht... Riecht sehr stark. Riecht nach Toilettengang. Also nicht, riecht nicht nach dem Toilettengang, sondern riecht, als würde man danach dann in Richtung Toilette stürmen müssen.
Oh.
Uff. So stark ist der.
Harry Potter. Was hast du mir für die Bohnen mitgebracht im Hogwarts Express? Sag mal ehrlich, was ist das? Weh, es riecht nach Popel. Es ist eine rote Bohne. Schauen wir mal. Was ist es hier? Oh, es riecht nach gar nichts. Ist aber rot. Eine rote Bohne. Oh. Oh. Kirsche. Karl, es ist Kirsche. Es ist lecker.
It's Kirsch.
Ja, genau. Oder wie die Amerikaner sagen, it's Kirsch.
It's Kirsch.
Sehr lecker. So. Was war in deinem Hundekalender gestern drin?
In meinem Hundekalender war Jerky. Es war köstliches Jerky. Ich habe versucht, es zu probieren, aber das sind so kleine Vierecke. Die sind so kleine rechteckige Jerky-Teile. Und das ist so hart, dass ich absolut keine Chance habe mit meinem menschlichen Gebiss.
Ja.
Absolut keine. Ja. Ich kann euch nicht sagen, ob es schmeckt. Ich gehe davon aus, weil es echt sehr lecker gerochen hat. Aber ich habe es nicht zerbissen bekommen. Null Chance.
Ja. So, was hast du noch den Niederegger?
Ja, Niederegger haben wir noch. Ja.
Na dann müssen wir den Niederegger noch aufhebeln.
Einen Slexli.
So, wo ist denn hier die 8? Ah, in der Mitte. Bitte gib mir Marzipan. Bitte. Was ist es? Mandel Brownie Choc. Nicht Marzipan. In der 8 habe ich Mandel Brownie Choc. Also jetzt wiederholt sich's, aber es wiederholt sich geil.
Was hast du?
Ich habe auch Mandel.
Mm. Mm. Tut mir leid für Schmatzen, aber es ist einfach gut.
Mm. Die Leute hören doch nur wegen dem Niedergeschmatzen. Das war auch im Vorfeld von mehreren Jahren ist das schon so gewesen.
Es gibt Schmatzen und es gibt dieses Niederegger-Schmatzen.
Es gibt Niederegger-Schmatzen, das ist was völlig anderes.
Mm-mm.
Mm-mm-mm. It's very delish.
Mm. So.
Very delish.
Okay. So, dann werde ich jetzt hier mal wieder die mystischen Kartendecks mischen. Und wir fragen uns gemeinsam, was es wohl für eine, was dir wohl für eine Frage durch den Kopf geht,
ja,
die du unbedingt geklärt haben
willst. Eine Frage, die mir auf Instagram gestellt worden ist.
Noch nicht sagen, ich muss noch mischen.
Oh, okay.
Ansonsten könnte man der spirituellen Energie vorwerfen,
ja,
dass das hier alles gar nicht echt
wäre. Das stimmt. Ich kann dir so viel schon mal sagen, heute werden die Karten schweben. Also heute werden die Karten abheben, und zwar den Moment, wo die Frage gestellt worden ist.
Okay. So, alles klar. Gut,
are you
Karten
ready?
Sind gemischt. Ich bin bereit. Was ist deine Frage an die Mächte der Finsternis?
Ich frage nicht, ob es so ist, sondern ich frage, ob es so ist, ist für mich gar keine Frage. Das muss ich die Karten auch nicht fragen. Deswegen frage ich, wie lange und wie entscheidend es ist. Dass die
Intensität also.
Genau, die Intensität, dass die Bundesregierung unterwandert ist von Reptiloiden.
Oh,
wie lange schon?
Okay, eine Karte ist gerade aus dem Fenster geflogen. Ja, sie fliegt auch immer noch davor.
Sie geht Richtung Grenze nach Deutschland.
Was ist denn jetzt?
Wo will sie hin? Grenze.
Ja, wo will sie hin? Also, oh Gott. Gottes Willen. Okay, wir werden versuchen trotzdem hier ohne diese Karte, die fliegt hier rum irgendwie. Wir werden trotzdem versuchen, ohne diese Karte zu Rande zu kommen. Also, welcher Stapel zuerst? Rechts oder links? Links.
Wir haben eine linke Regierung. Deswegen müssen wir mit links anfangen.
Alles klar. Wie stark ist die linke Regierung in der Vergangenheit, war sie ja noch nicht so links,
gar nicht,
unterwandert worden? Mal gucken, was die erste Karte sagt. Oh mein Gott.
Einmal der Tod, ja, ich wusste es.
Nee, ich hab hier, what? Das ist schon wieder so, also manchmal denkt man auch wirklich, man hat hier, das ist hier alles irgendwie übernatürlich. Ich habe Gerechtigkeit gelegt, die Gerechtigkeit.
Oh.
Und die sagt in diesem Zusammenhang, oh mein Gott. Wir wollten es in der Vergangenheit nicht wahrhaben,
ja,
dass die Regierung unterwandert,
ja,
ist.
Ja.
Allerdings ist es nun mal eindeutig.
Ja. Ja.
Es ist eindeutig gewesen, und wir haben uns unser inneres Auge davor verschlossen. Dieses Züngeln immer, wenn Angela Merkel vors Mikro getreten ist, ja, das war eine sehr, sehr eindeutige Sache.
Ja.
Und so wie ich das hier interpretieren kann, ist das wohl für viele etwas gewesen, was wir nicht wahrhaben wollten in der Vergangenheit.
Ja.
Gut, dann schauen wir, wie es in der Gegenwart ist. Oh. Okay. Die Karte habe ich ja noch nie gesehen.
Ja.
Aber wir werden natürlich...
Das ist die erste der Reptiloiden.
Nee. Es sind die 10 Schwerter auf dem Kopf.
Eieiei.
So, wir haben in der Vergangenheit das nicht wahrhaben wollen, aber in der Gegenwart haben wir einen Neuanfang gewagt und können die Wahrheit nun genauer sehen. Durch diesen spirituellen Neuanfang können wir die von Reptiloiden unterwanderte Regierung in einem ganz anderen Licht sehen. Es ist nicht so, dass wir hier die Fehler der Vergangenheit machen und es nicht wahrhaben wollten. Jetzt wissen wir, wie die Realität aussieht.
Puh. Yes, und das ist auch sehr richtig, weil wir haben ja die Frage hier gerade gestellt. Ja. Und wir haben schon gesagt, wir sind uns darüber im Klaren, liebe Karten. Das, it's right. It's right.
Wie sieht es in der Zukunft
aus? Und jetzt kommen wir zu meiner Umsturzstrategie, von der ich dann gleich noch berichten werde.
Die Zukunft sagt, oh mein Gott, what? Karl, ich habe hier unironisch gerade den Gehängten gezogen.
Ja, ja, richtig.
Oh Gottes Willen, der Gehängte. So, der Gehängte. Uff. Ist der denn jetzt auf dem Kopf oder ist der nicht auf dem Kopf? Nee, der ist nicht auf dem Kopf. Der Gehängte. Die Karte sagt mir ganz eindeutig,
ja,
dass die Regierung, die Reptiloiden-Regierung der Zukunft in Ohnmacht fallen wird und aufgeben wird. Eine Ohnmacht wird sie tief, wird die Eidechsen der Politik durchseuchen,
ja,
und
freie Bürger
werden sie zum Aufgeben zwingen. Die Karten sind eindeutig. In der Vergangenheit wollten wir es nicht sehen. In der Gegenwart gibt es einen neuen Anfang. Und in der Zukunft
werden wir sie stürzen. Und damit ist alles Ohnmacht gesagt. Schließt euch an.
Schließt euch an.
Schließt euch
Schließt
an.
Euch an. So, das ist die Realität. Das ist die traurige Realität. Wenn ihr Interesse habt am Umsturz, dann bereitet euch auf jeden Fall auf den Umsturz vor. Vielleicht noch mit einem unserer Partner von Jackery, mit einer Powerbank
Organ.de.
Oder so. Ne? Oder ein bisschen Pulver von den Y-Foods, einfach damit man sicher auf der sicheren Seite ist.
Genau.
Für den baldigen Umsturz. Ich meine, wir wollen ja hier nicht wir wollen nicht mit Angst Profite machen. Aber wir wollen auch nicht euch auch nicht anlügen. Nee. Denn es könnte ja sein, dass es passiert. Genau. Es könnte sein.
And now seht das mal so. For our English-speaking audience, Germany is komplett am Arsch. We are in a state where totally, Horden totally of Plünderer will come, yes, and will destroy Germany. And yeah, the Germans are not prepared enough for this. Yeah. Nee.
The Germans still have much.
Yes.
Bad Gefühle wegen the Second World War und deswegen not too much yes, Nationalstolz.
Yes.
And that's a großes Problem. Gut, also schön, dass dieser internationale Podcast nun langsam auch zum Ende kommen kann.
Ja.
Denn wir erreichen ja mittlerweile Hunderttausende Leute. Im letzten Quartal 1,5 Millionen Menschen erreicht. Da müssen wir einfach mal vor unserer eigenen Reichweite auch mal den Hut ziehen, wie krass wir eigentlich sind. Und wir machen jetzt also das, was Influencer grundsätzlich machen, die Selbstbeweihräucherung.
Genau.
Die klassische Selbstbeweihräucherung. Ne? Karl, schön, dass du so krass bist.
Schön, ja, dass du so krass mich wirklich bist.
Und Schön, dass du krass bist.
Schön, dass du so krass bist und schön, dass ihr so krass zuhört.
Ja. Richtig krass zugehört auf jeden Fall. Das war Alman Arabica für heute, für den 8.12. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüssi.